Hey Janika, sag mal, sorry für die Frage, aber hast du gerade einen Überblick, was da alles im Marfo-Team läuft? Also ich kriege so viele Sachen zur Freigabe, zur Ansicht, ich komme gar nicht mehr hinterher.
Ehrlich gesagt, leider nein, aber wollen wir nicht einfach Moritz einladen und ihn fragen?
Das ist Gratis-Meinung, der etwas andere Agency Insights Podcast. Hier gibt's Einblicke ins Agenturleben und die Marketingbranche. In regelmäßigen Abständen plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, über alles, was in Beruf, Marketing und weit darüber hinaus passiert.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir geben euch etwas andere Einblicke. In erster Linie aber unsere Gratis-Meinung zu Themen wie Führung, Pitches, Überstunden und allem, was sonst gerade so anfällt. In dieser Folge sprechen wir über Marktforschung mit schwer erreichbaren Zielgruppen. Oder wie ich sagen würde, Moritz im Marfo-Heaven. Wir haben heute wieder einen neuen Gast. Von Max zu Moritz. Moritz, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Moritz, passend zu Max. Bin ich.
Also vielleicht muss man das kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, dass der Max unser Video-Creator ist, der letztes Mal dabei war.
Genau, letztes Mal der Gast war. Ich bin allerdings im Gegensatz zu Max hier als Researcher, Senior Researcher bei We Are Family an Bord seit Oktober und kümmere mich um alles, was mit Marktforschung zu tun hat, mit unseren spannenden Zielgruppen, ja.
Haben wir lange erwartet, diese Stelle. Haben wir wirklich lang drauf gewartet.
Mega. Magst du mal ein bisschen was von deinem Background erzählen? Weil wir ja immer sagen, du hast so einen super Fit zu uns. Mhm. Und das ist auch ja tatsächlich so, weil das irgendwie passt wie Poppes auf Eimer. Magst du da mal irgendwie noch ein paar Sätze dazu verlieren?
Ja, voll gern. Das passt echt super. Mir geht's genauso. Ich bin ein bisschen ungläubig. Immer noch, wenn ich drüber nachdenke.
Wie gut es passt.
Ja, total. Ich habe eigentlich Lehramt studiert für Realschule hier in Baden-Württemberg, damals Englischlehrer. Mhm. Habe dann aber ziemlich nach dem Studium schon entschieden, dass ich nicht ins Lehramt reingehe. Mhm. Also auch kein Ref gemacht und was alles dazu
Warum?
Gehört. Tatsächlich war mir die Erziehung, der Anteil an Erziehung zu groß. Mhm. Darin bin ich auch gar nicht so gut. Sondern ich bin in den fachlichen Sachen richtig gut und hatte richtig Bock, mich mit den Themen von Englisch, zum Beispiel Culture Studies und Literature Studies und so weiter, auseinanderzusetzen und habe das dann auch gemacht und hatte überhaupt keine Verwendung dafür. Weil
so ein richtiger Forscher.
Tolle Erkenntnis, aber nicht richtig gut, ja.
Ja, die Siebtklässler hatten dann halt immer die gleichen Themen, die sich da wiederholt haben. Und mir hat das trotzdem richtig Spaß gemacht, aber ich habe schon relativ früh bemerkt, wie sehr ich die Dinge mit nach Hause nehme und dann die Performance für mich nicht so zufriedenstellend war, weil ich die Erziehungsthemen nicht so gut konnte, wie man sie vielleicht hätte können müssen, mit den Siebtklässlern beispielsweise oder noch jüngeren Kindern. Und dann habe ich mich entschieden, fachlich tiefer einzusteigen, raus aus der angewandten Pädagogik sozusagen, Erziehungswissenschaft im Schulalltag, rein in die Forschung und habe dann back to the roots, wieder zur Pädagogischen Hochschule Heidelberg, zurück zu meiner Professorin, die mich damals im Examen verabschiedet hat mit: Wenn du das hier packst unter 1,5, nehme ich dich als Doktorand.
Schön.
1,49. Also geil. Echt ohne Scheiß.
Sehr schön. Sehr geil.
Die hat mich dann mit reingenommen. Dann haben wir ein Promotionsprojekt aufgesetzt. Das war 2020 ging ich dann ins Rennen, habe das Funding gefunden für 5 Jahre und habe eine Dissertation abgegeben vor, ich glaube jetzt sind es 12 Tage.
Noch parallel zu uns, ne?
Genau.
Ja. Jetzt müssen wir an der Stelle eigentlich kurz mal Applaus einblenden, bitte.
Okay, ich bin Applaus um die Ecke.
Hast du einen Knopf gefunden?
Genau. Ich habe mich im Promotionsprojekt mit interkultureller Kompetenz auseinandergesetzt, wie gesagt im Kontext des Faches Englisch. Habe mich dann aber auf Studierende bezogen, die ein Auslandssemester absolvieren und bin da in die Sozialwissenschaften dann richtig tief eingestiegen. Das hat mich auch im ganzen Studium schon immer begleitet. Also ich hatte immer Jobs, Nebenjobs als Hiwi in Forschungsprojekten. Ich habe tatsächlich noch nie gekellnert oder so, was jetzt als Student in Heidelberg dann doch irgendwie fast selten ist. Ich war noch nie Barista, aber habe mich in die Forschung dann auch schon früh verliebt.
Finde ich fantastisch, den Satz. Finde ich fantastisch. Macht übrigens den Moritz auch ein bisschen aus, dass er halt einfach manchmal so Side-Notes droppt, wo du denkst, ja, okay, könnte ich jetzt kurz nochmal drüber nachdenken, passt schon. Ja, weiter, Entschuldigung.
Genau, und habe mich dann mit der interkulturellen Kompetenz über jetzt die letzten 5 Jahre richtig intensiv auseinandergesetzt. Habe da ein Assessment Framework entwickelt für die begleitende Beurteilung dieser Kompetenz und vor allem, das war dann, glaube ich, für euch spannend, mit der Forschung, sozialwissenschaftlichen Forschung mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen auseinandergesetzt. Das war natürlich auch die Zielgruppe hier. Explizit waren das Interviews in dem Case und auch strukturierte Befragungen. Und da habe ich mittlerweile vor echt schon Jahren, habe ich dann beschlossen, hey, das will ich hauptberuflich machen. Ich würde am liebsten jede Woche, mittlerweile tendiere ich zum Monat, mit einer neuen Fragestellung, mit einem neuen Problem konfrontiert werden.
Immer so ein ähnliches
werden.
Thema haben wir ja. Wir tendieren eher zu jeden Tag.
So eine ähnliche Geschwindigkeit, meine ich, haben wir ja.
Genau. Mir das genau anschauen und überlegen, wie kann ich mehr darüber rausfinden und was ist die richtige Methodik, wissenschaftlich anspruchsvolle Methodik, um manchmal ganz alltägliche Probleme zu lösen. Und genau wie ihr schon angedeutet habt, das habe ich hier gefunden. Deshalb, das passt wirklich wie Poppes auf Eimer.
So ich habe es gerade kurz geschluckt und dachte, oh, jetzt mal gucken, ob es auch kidskonform an den Start bringt. You never know, wer den Podcast hört. Ja, also ist ja schon eine Passion dann auf jeden Fall. Ne? Also da passt alles richtig gut zusammen. Und es war damals auch die Entscheidung für dich, weil ich weiß noch, wir haben ja immer einen Chemistry Call und dann laden wir die Leute live ein, dass wir dann gesagt haben, der wohnt nicht gerade ums Eck und passt es trotzdem. Und du dann einfach so eine Fachkompetenz hingelegt hast, dass wir gesagt haben, das bringt uns auf jeden Fall Schritte nach vorne, weil unser Anspruch halt immer der war zu sagen, na, wir wollen nicht nur behaupten und wir wollen auch nicht nur nette Survey-Monkey-Befragungen machen, sondern die sich irgendein Werber überlegt hat, in der Hoffnung, dass da schon die Antwort rauskommt, die zu seiner Strategie passt, sondern wir wollen wirklich ganz tief rein. Und das wurde dann auch nochmal bestätigt, als wir das erste Meeting hatten, wo ihr Fragestellungen der Teamkollegen abgefragt habt, hier im Haus, und ihr zugeknallt worden seid mit Fragen, die ihr hattet, die ihr eingesammelt habt, zu allen möglichen Themen. Und wir ja dann, glaube ich, erst gesagt haben, es werden ein paar mehr Studien als das, was wir eigentlich mal gedacht haben. So gerade also im Lehrkräftebereich war das. Ja, also am Anfang noch so, ja, haben wir genug Themen und welche Themen? Und dann war das Board halt voll.
Ja, so. Da ist mir persönlich auch ein Herz aufgegangen, auch immer noch, weil ich…
Bis der Workload kam.
Ich hab viel mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen gerechnet, habe mich da auch gerade bei unseren anfänglichen Gesprächen damals darauf vorbereitet, wie mein Weg, mein Skillset dahin passt. Und dann war es im Doing der ersten Wochen und Monate ganz, ganz viel Lehrkräfte, ganz viel Pädagogik, ganz viele Themen, die mich persönlich komplett tangieren, weil ich Lehrer bin, auf jeden Fall irgendwo auf dem Papier bin und mich da total auch thematisch in den Dingen wiedergefunden habe. Und wie gesagt, ging mir dann das Herz auf, als ich bemerkt habe, hier in der Agentur, in einem eigentlich kurzen Workshop, was sind so eure Interessen, wird ein Miro-Board bis zum Rand vollgebombt mit brennenden Interessensfeldern, Fragestellungen, die unsere Experten hier im Haus einfach auch mitbringen, sei es aus dem Social Team, Creation Team, wie auch immer, auch die Education Experts logischerweise. Und das war schon echt cool. Und wir zehren ja bis heute
und,
davon.
Ja, ja, und auch Kunden, die mit aufspringen dann, ne, auf die Marktforschung und sagen, hey, das ist total cool, dass da Lehrkräfte befragt werden. Zu diesen Themen habe ich, also zu diesen Core-Themen, sage ich jetzt mal, habe ich noch mal x Fragen, die nur für mich relevant sind. Mhm. Also auch da war das keine riesen Akquiseschleife, sondern es war total klar, welche Kunden wir ansprechen und es war auch irgendwie total klar, dass sie direkt Fragen mit reingeben.
Und das wird auch super schnell angenommen. Mhm. Also man merkt wirklich, da ist echt Bedarf. Vielleicht willst du aber unseren HörerInnen da draußen erst nochmal kurz so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einen Umriss geben, was wir denn eigentlich alles wirklich machen. Also was machen wir denn in unsere Unit Audience Insights?
Und für wen auch? Also ja, welche Zielgruppen beforschen wir?
Genau, mit wem wäre das dann vielleicht eher? Dabei hätte ich jetzt aber auch angesetzt, weil da
schon ein bisschen leerer.
Kommentiert mal eben so.
Ja, ja. Mal so ein Beisatz.
Rechtschreibfehler in den Teams-Nachrichten
kommunizieren. Grammatik hier unter aller Sau.
Aber genau, das ist der spannende Punkt, weil es super schwer erreichbare Zielgruppen sind. Das zeichnet uns aus. Da sprechen wir eben über edukative Wegbegleitende. Lehrkräfte ist natürlich dick unterstrichen. Da gehören aber auch Erzieher, andere pädagogische Fachkräfte rein. Dann die Eltern, Erziehungsberechtigte. Von jungen Kindern dann hauptsächlich und die Kids selbst in der Regel dann so ab 14, 15, wenn sie dann selbst auch in Befragungen datenschutztechnisch mit einbezogen werden dürfen. Und diese drei Gruppen in den Buzzwords wäre dann die letzt angesprochene Gruppe, zum Beispiel Generation Z. Diese drei Gruppen sind tatsächlich, wenn man Marktforschung als solche betrachtet, super schwer zu erreichen. Das ist Status quo für uns. Und wir bieten in diesem Bereich eigentlich alles an, was die Kunden möchten. Wir haben da zum Beispiel, du hast schon angesprochen, Hop-on-Research als Prinzip, als Struktur, die regelmäßig stattfinden. Das sind circa 4 Befragungsrunden im Quartal zu verschiedenen Themen und Kunden werden natürlich von uns dann auch gepinkt angesprochen, die zu den Themen passen und können da mit aufspringen. In diesem Sinne sind wir nicht ganz bei der klassischen Omnibus-Befragung, die gemischt einfach aus sämtlichen Themen, die gerade tagesaktuell sind, durchgeführt werden, sondern wir befinden uns immer auf Themeninseln, die dann auch inhaltlich sinnvoll verknüpft werden.
Also zum Beispiel, ich möchte was wissen zum Thema politische Bildung. Und dann können sich diverse Stiftungen, Vereine, Unternehmen, Bildungsakteure da quasi melden und mit 3, wie viele Fragen aufspringen und die mit reingeben. 5. Aber es muss zu dem Thema passen.
5 Fragen. Genau.
Genau. Genau, das muss zum Thema passen, sollte zum Thema passen. Wenn das mal nicht so ist, machen wir gerne auch ein neues Fass auf und bieten dann natürlich auch völlige custom-made Full-Service-Research Services an, also dass wirklich die Befragung tailor-made für das ins Leben gerufen wird, was die Kunden wissen möchten. Auch was in unseren Zielgruppen, vor allem mit jüngeren Kindern, ganz, ganz wichtig ist, qualitative Formate, Interviews, Fokusgruppen-Interviews, auch Gruppendiskussionen, also mit weniger dann auch Moderation meinerseits oder unsererseits und andere partizipative Formate. Da darf ich dann auch aufblühen, das macht mir wirklich auch großen Spaß, ich nenne es jetzt mal Workshop-artigen Formaten, die aber trotzdem zur Datenerhebung eingesetzt werden, indem man mit Aufgabenstellungen, mit jungen Gruppen tatsächlich in eine Lehrerrolle schlüpfen darf, aus meiner Perspektive, und dann wäre dann auf dem Papier wieder eine Gruppendiskussion anleitet und die Datenerhebung für uns dann wieder zielgruppenkonformer macht, passender zu den jungen Kids, die da je nach Ziel, je nach Forschungsfrage, je nach Problemstellung Dinge bearbeiten, erarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen Hand in Hand mit den Zielgruppen. Das möchte ich für alle Zielgruppen sagen, aber bei den jungen Kindern ist das umso wichtiger, dass man sie eigentlich in jedem Step im Research-Prozess abholt. Und ja, das versuchen wir eigentlich.
Du hast vorher nochmal kurz das Thema Datenschutz angerissen. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen zu dem Thema, ab wann dürfen Kinder überhaupt befragt werden, mit Eltern, ohne Eltern? Wie läuft es auch vielleicht ab tatsächlich? Also das, ich meine, nicht jeder kann ja was mit dem Format, das wir dann benennen, auch anfangen. Also einfach, dass man so ein bisschen Gefühl hat, auch für was machen wir besonders auch in dieser Zielgruppe oder gerade mit den jüngeren Kids.
Ja, auf jeden Fall. Ganz unten am Spektrum ist ganz wichtig, dass man tatsächlich mit den Eltern arbeitet. Also bis zur Einschulung, das ist so ein Meilenstein, ist es ganz oft, es kommt auch sehr auf die Forschungsfrage an, aber ist es ganz oft am sinnvollsten, die Eltern auch im Befragungsprozess mit einzubinden, also auch inhaltlich. Rechtlich ist es verpflichtend, sie einzubinden. Da können wir mit den Kindern tatsächlich erst oder mit den Jugendlichen dann erst ab dem 15. Lebensjahr arbeiten. Dann sind diese auch in der Regel in Konsumentenpanels, wie man sie in der Marktforschung kennt, anzutreffen. Zu verschwindend geringen Prozentzeilen. Ja. Das ist weiterhin der Case.
Was zu tun.
Absolut. Und wir sprechen mit vielen Panel-Anbietern, die dann einfach auch in sehr verstaubten Mindsets arbeiten. Da ist dann eine App schon der heiße...
Okay.
das neueste Ding, was dann vielleicht bei der Zielgruppe...
Echt? Ist das so? Das ist ja verrückt. Ja, also ich so müsste doch auch als Panel-Anbieter...
Lust, da in so eine App Umfragen zu machen.
Das ist Gen Alpha. Gut, die kommen jetzt... Also das
Kohle und Incentive wirkt doch immer, oder? Weiß ich nicht. Auch in der Zielgruppe. Nee?
Also ich glaube... Solange die noch zu Hause wohnen...
Du hast ja das gleiche Problem wie bei einem, ist für uns normalen B2B-Kunden wahrscheinlich halt auch, dass die halt auch nicht wissen, wie sie die ansprechen, um sie zu aktivieren nachher und welche Mechaniken sie brauchen, Formate sie brauchen, damit es halt auch Edutainment-mäßig läuft. Also, dass du halt auch Gamification reinbauen musst und so weiter. Ich war gerade nur so geschockt, weil du gesagt hast, die App ist schon Novum. Das ist ja schon ein bisschen beängstigend dann nachher, wenn dem so ist, ne? Weil, also, wenn du das nicht hast, dann stirbst du ja bei der Zielgruppe dann aus. Also.
Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall der Grund, warum die Zielgruppe schwer zu finden ist in den üblichen Panels. Und es braucht genau das ganz, die Buzzwords gerade gut abgeklappert. Die es da braucht, um auch nachhaltig zu kommunizieren in die Richtung. Eben, ich hatte selbst den Moment, dass die Gen Alpha jetzt 15 dann langsam die Schulzeit hinter sich bringt und ins Berufsleben einsteigt. Das ist jetzt so der Breaking Point dieses Jahr, wo wir das erste Mal tatsächlich dann Ausbildungsbeginn haben, Gen Alpha. Das wird auch ein spannendes Themenfeld für uns werden.
Voll.
Und eben, dann möchte man ab 15, habe ich jetzt eben angesprochen, datenschutztechnisch, die Kids dann auch selbst mit in die Studien packen. Und dann ist man da eben, was die User angeht, bei Gen Alpha, da muss man sich schon auch in der Ansprache auch technisch entsprechend was überlegen, um sie zu erreichen, ja.
Ja. Ich habe mal noch so eine Frage, wenn du dir, also wir sind ja noch ganz am Anfang mit der Marktforschungsabteilung. Wir haben zwar schon für wirklich große Brands Studien gemacht und machen auch laufend Studien, aber trotzdem ist das Team, sage ich jetzt mal, zwei Mann stark oder ein Mann, eine Frau stark und wuppt dafür schon einiges. Aber was ist denn so in deinem Kopf so diese rosa Wolke, wo du sagst, also wenn ich das mit We Are Family hinkriege,
schöne Frage.
Ja, gell, wir kommen gerade aus den Zielvereinbarungsgesprächen, vielleicht liegt es daran. was ist denn so das, wo du sagst, also da hätte ich Bock drauf? Weil ich weiß, wir haben mal kurz gesprochen, irgendwann ganz am Anfang, und da warst du gerade noch so in der auch Findungsphase, weil ihr eben auch jetzt als Abteilung viel Strategie macht. Und da hast du mir irgendwas hingeworfen, was ich mir nicht gemerkt habe, so nach dem Motto, ja, da sehe ich uns auch irgendwann, aber und das fände ich voll gut, wenn wir das machen. Also was ist denn da so deine Vision für dich?
Das möchte ich wissen. Marfo Heaven, wie sieht das aus?
Marfo Heaven, wunderschön. Marfo Heaven bei Max. Moritz, oh nein. Jetzt kam endlich der Versprecher, auf den jeder gewartet hat. Deswegen kam nämlich auch der Entry
vorher. Die Steilvorlage so gegeben habe.
Vor allem mein Kind heißt ja Max und ich krieg's nicht gebacken. Vor allem, ich sage auch zu Max Moritz, also zu unserem Max sage ich grundsätzlich Moritz, also richtig hart.
Habe ich auch schon gehört.
Ja, also keine Ahnung warum, aber ich habe gesagt, zumindest zu meinem Kind sage ich noch Max, das ist gut so. Ja, ja, aber was ist der Heaven?
Genau, also Marfo Heaven, so rum, entwickelt sich bei mir auch, weil ich jetzt hier in einer Kommunikationsagentur bin und die Institutsträume, das waren glaube ich vielleicht auch nur die Träume, aber Vorstellungen langsam in den Hintergrund rücken und ich bemerke, was eigentlich wirklich der Heaven wäre, ist genau dieser Zwiespalt zwischen jung, hip, Zielgruppenexperte, was wir sind, und absolut kompromisslose wissenschaftlicher Anspruch in der Forschung und von wirklich von der Datenerhebung bis zur Auswertung, Interpretation, um nicht danach zu forschen, was man hören möchte, sondern um das zu erforschen, was in der Zielgruppe drin steckt. Da komme ich natürlich von meinem Skillset her, dass ich das umsetze. Ich sehe aber auch jetzt viel mehr, als ich das vor 4, 8, 12 Wochen noch konnte, den Need, dass wir nicht ein sozialwissenschaftliches Marktforschungsinstitut aus dem Boden stampfen, die gibt es dann vielleicht auch schon, sondern dass wir endlich auch diese gute, sehr gute Forschung mit Menschen und für Menschen hier im Haus machen, die extremes Zielgruppenwissen haben und dort eben anwendungsorientiert, nah am Kunden Lösungen, Handlungsempfehlungen aussprechen, die es braucht und die dann genau diese Bausteine sind, um wirklich auch konstruktiv und lösungsorientiert zu forschen.
Ich also glaube, wenn du mal einen Forscher so weit hast,
dass er nicht werden will.
Genau, dass er nicht Institut werden will, sondern dass er anwendungsbezogenes Wissen produzieren will, damit du dann jung, hip, geil sein kannst, dann haben wir auch schon viel geschafft.
Das ist schön.
Es wäre noch nicht das Gespräch, es wäre noch nicht die Vorstellung gewesen nach der ersten Woche, glaube ich.
Nee, da hast du absolut
weil
recht.
Weil es schon Welten sind, die aufeinandertreffen. Das darf man gar nicht so unterschätzen. Und das natürlich auch seine Berechtigung hat, sowohl deine Welt wie auch die Welt der Kommunikationsspezialisten. Ja. Mhm. Und ich glaube, gerade das, was sich aus dem Spannungsfeld raus ergibt, ist das, oder aus dem Diskurs und dem Dialog raus ergibt, das ist total spannend zu sagen, ja, die Zielgruppe ist doch aber so und braucht doch aber das. Und wie könnt ihr es jetzt in eine gelungene Ansprache übersetzen, so dass es nachher absolute und maximale Wirksamkeit hat? Weil das ist ja das, was es braucht. Vor allem bei den Themen, die wir da so haben. Ja. Also natürlich machen wir auch Kampagnen für Spielwarenhersteller, gar nicht mal so wenig. Aber wir machen halt eben auch Kampagnen für wirklich aufklärungsintensive Produkte, will ich da schon gar nicht sagen, aber Inhalte letztlich. Mhm. Und da finde ich es einfach wichtig, dass das nachher auch eine Wirksamkeit hat und nicht nur rausgeplärt ist in schrillen Grün, weil man denkt, das ist es jetzt. Ja. So, damit löse ich ein Problem.
Was wir ja auch auf der Toy Fair gemerkt haben, als wir dort in den verschiedenen Gesprächen mit den Partnern, potenziellen Partnern waren, was da auch, dass da auch ganz viel Bedarf ist, tatsächlich direkt
das Produkt
mal testen zu lassen. Also jetzt klassische Produkttestings, aber ich meine die ganze Creation-Phase eigentlich vorher die Zielgruppe mit zu involvieren, weil halt ganz oft festgestellt wird, man entwickelt da immer lange irgendwas und am Ende ist es aber halt doch nicht so geil oder wird es doch nicht so gut angenommen. Mhm. Und das fand ich auch noch total spannend, weil da, finde ich, schmelzen die beiden Welten auch sehr gut zusammen. Ja. Einmal, wie kann ich richtig befragen, sodass es wirklich wissenschaftlich fundiert ist und dass man diese Daten auch wirklich, dass man sich darauf stützen kann. Aber wie kann ich halt auch die Experience in dem Prozess so gestalten, dass halt auch die jungen Leute oder die Eltern oder die Kinder halt auch Bock haben, dann später auf das Produkt.
Ja. Und auch das Produkt selber, ne?
Also dass das Produkt selbst
halt auch weiterentwickelst, weiter innovierst dann nachher. Weil das ist eine ganz große Schwachstelle, die wir als Agentur manchmal so haben, dass jeder denkt, er kennt ja schon die Lehrerschaft. Und er kennt ja sowieso schon Kinder, weil er hat ja ein Kind. Mhm. Und Eltern kennt er auch, weil er vielleicht selber Elternteil ist.
Unser berühmtes N gleich 1.
Genau. Und so fühlt ja auch so ein CMO. Also der denkt auch, ja gut, die Eltern funktionieren so und so, dann entscheide ich so und so. Und dass das halt überhaupt gar nicht so ist und dass das viel segmentierter ist, das zeigen dann halt die Studien am Ende vom Tag.
Genau. Und ich lese die Studien der großen Institute, die absolut wasserdicht sind. Ich würde mich nie trauen, etwas anderes zu sagen, die aber vielleicht manchmal gar nicht die richtigen oder nicht alle Fragen stellen. Mhm. Und dann sehe ich das andere Ende des Spektrums, das auf N gleich 1 bis Bauchgefühl auskommt. Und genau da in der Mitte, das wäre, da setze ich mich rein, da mache ich meinen Heaven, der eben so funktioniert, dass wir die richtigen Fragen, die anwendungsorientierten, die nah am der Produktentwicklung, am Feld, an der Problemstellung sind, so stellen, dass sie auf dem Niveau von den Studien sind, wo sich niemand traut zu sagen, sie wären nicht richtig.
Naja, unabhängig davon, ob sie richtig oder falsch sind, sind sie halt vor allem auf einer Metaebene nachher unterwegs, weil sie halt nur Metatrends abfragen. Und was wir aber im Marketing brauchen, ist A, eine ganz andere Geschwindigkeit und Aktualität der Daten, die in den großen Studien so gar nicht zu finden ist, weil die halt dann einmal im Jahr alle 2 Jahre nur rauskommen. Also wenn wir jetzt an eine Kim oder eine Jim denken, dann sind wir ja im 2-Jahres-Rhythmus unterwegs. Ja, da ist die Welt halt schon 4-mal vergangen im Marketing. Mhm. Und ich glaube, und dann auch die Fragen von uns halt schon sehr nischig sind, weil wenn wir jetzt mal dran denken, was für Fragen wir in den diversen Studien, die wir jetzt hausintern schon gemacht haben, da aufrufen, das ist halt nicht von Interesse für eine Kim Jim oder ähnliche Dinge, sondern das ist dann halt für uns von Interesse und unsere Kunden und damit aber halt ein sehr ausgewählter Marketierkreis oder Bildungsstättenkreis oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir halt sagen, da sehen wir uns an dieser, an diesem Nischenpunkt nachher, da richtig tief reinzugehen.
Absolut. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist auch, das war eine schöne Bestätigung bei der jetzt laufenden Umfrage zu außerschulischen Lernorten und Bildungsstätten mit den Lehrkräften. Da habe ich auch wieder hier im Team, in der Agentur viele Inspirationen unserer Experten gesammelt und in Forschungsfragen, in tatsächliche Fragebogen-Items formuliert. Und dann sind wir in Kundengesprächen darauf zu sprechen gekommen und die haben dann genau auf diese Kicker sozusagen reagieren. Also, ihr fragt doch einfach mal, was der Eintritt kosten darf oder was es insgesamt kosten darf und was man da alles mit einbezieht. Das wäre spannend für uns zu wissen, weil sehr viel mit Lehrkräften geforscht wird. Es gibt ganze Panels und große, wie du jetzt auch schon sagtest, Barometer, die da wissenschaftlich absolut fundiert durchgeführt werden. Manchmal, ich sage jetzt mal pragmatisch, das ist gar nicht wertend gemeint, aber pragmatische Fragestellungen bleiben da manchmal unterm Teppich irgendwie.
Und das ja, aber zum Beispiel für BMW, so ein Campus, für die ist natürlich total relevant, auch um eigene Ticketpreise einordnen zu können, zu erheben.
Das ist essentiell.
Und das müssen sie dann aber in der Zielgruppe der Lehrkräfte befragen, was halt nahezu unmöglich ist. Und wir können ihnen dann vielleicht auch noch ein auf Bayern ausgespieltes Ergebnis geben oder sowas. Und ich glaube, da wird's richtig spannend für unsere Kunden, weil die halt einfach an Zielgruppen rankommen, an die sie nie rankommen, mit Fragestellungen, wo sie jedes große Institut wahrscheinlich halt auch auslachen würde, zu sagen, na, das macht jetzt hier keinen Sinn und im Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hast du bei uns halt, finde ich, noch den Vorteil, dass wir halt auch in der Lage sind, es direkt zu interpretieren. Das heißt, du hast nicht nur dieses, ich erhebe jetzt die Daten, das können wir ja machen und wir übermitteln die Daten und jetzt Kunde macht damit, was du willst. Also dieses Modell wird es ja wahrscheinlich auch geben. Aber du hast dann halt auch sofort einen Strategen, einen Markenstrategen da sitzen, der dir sagen kann, wie jetzt deine nächste Kampagne aussehen könnte oder wie dein Produkt in Zukunft innoviert werden müsste oder so. Und da wird es halt richtig mehrwertlastig für den Kunden.
Ja. Also ich sehe das auch so oft, ich lese ja auch relativ viele Reports, wenn wir irgendwelche Strategien entwickeln oder Konzepte entwickeln, schaue ich auch vorher erstmal, was gibt es da alles an Insights und ich bin so oft enttäuscht, also manche Reports sehen ja sogar richtig geil aus, aber da stehen dann halt wirklich nur so die nackten Fakten drin, aber es ist halt null schon interpretiert. Jetzt kann man sagen, ist halt auch dein Job, Janika, das zu interpretieren, ja, ist gut, aber ich finde es schon schön, dass wir also im Prinzip den Schritt weitergehen, unseren Kunden auch die Interpretation gleich schon mitgeben und sagen, das bedeutet es. Und ja nicht nur in der Beratung, im Projekt, sondern auch in all unseren Produkten, also den Reports, die wir aus unseren Studien entwickeln, die White Paper, die wir daraus entwickeln, die Insights, die wir daraus ziehen, die sind ja immer schon direkt quasi, also die bieten ja schon die Handlungsempfehlung auf dem Silbertablett.
Genau.
Also wir hatten ja jetzt auch Kunden, die gesagt haben, okay, wir geben Fragen rein in die Hop-On-Studie und dann, weil wir den Beratungsauftrag an dem Kunden haben, bringt ihr quasi die Ergebnisse mit und wir überlegen uns dann, was wir mit der Geschichte machen. Und das ist halt so gut angenommen worden, weil du den direkten Bedarf des Kunden einfließen lässt, deine strategische Beraterkompetenz mitbringst, deine Zielgruppenexpertise einfließen lässt und dann mit dem Kunden, der halt Kundenwissen hat, was ja auch immer nicht zu unterschätzen ist, dann ransetzen kannst und sagen kannst, so, was machen wir denn jetzt mit dieser absoluten Transparenz aller Gewerke oder aller Bereiche, die da drauf einspielen auf deine Lösung.
Also du hast ein schönes Heaven gemalt. Ich bin auch total begeistert.
Danke.
Sind wir dabei.
Ich bin nur in der Hinsicht unzufrieden, weil Heaven klingt so nach perfekte Zukunft und ich bin schon ganz nah eigentlich an dem dran.
Oh, ja dann, was ist es dann?
Muss ich nochmal in mich gehen, weiter in die Zukunft blicken, größere Bilder.
Was passiert in 5 Jahren?
Also die 8, 9 Researcher wäre nicht dabei.
Das stimmt, das wäre nicht schlecht.
Schön. Das wird aber kommen, Moritz, weil egal ob wir, also ich kann mich erinnern an ein Einstellungsgespräch mit dem Pablo, der gesagt hat, ja, lass mal loslegen und jetzt bei 14, 15, 16,
auch nur
16 Leute.
Jahre her.
Janika ist wow. Jetzt, wie lange bist du jetzt da?
2,5 Jahre.
Und dein Team hat angefangen mit 2 und jetzt sind's?
14. Nee, so. 15. Och.
Also deswegen, deine 8, 9 Researcher sind nicht so weit weg, weil wir cool. glauben ja ans Produkt und an die Notwendigkeit des Produkts. Wir machen es ja nicht, weil wir sagen, haben wir mal kurz eine verrückte Idee, sondern da steckt ja ganz viel Glaube dahinter. Voll. Nachher. Wir haben ja auch interne Studien, die wir dieses Jahr abfahren wollen. Ich weiß, du hast jetzt wahrscheinlich nicht den kompletten Studienplan im Kopf, aber magst du mal so ein bisschen Insights geben, was da so geplant ist, also wo man sich so drauf hoppen kann, beziehungsweise welche Zielgruppen wir auch gesichert abfragen? Wissen wir das schon so sicher?
Ja.
Okay, gut. Schön, keine Fangfrage.
Wir wissen, dass
dann
wir
höre ich jetzt gerne zu.
Unsere 3 Zielgruppen, das heißt Eltern von Gen Alpha, Gen Z und die Lehrkräfte, werden alle 3 befragt. In separaten Studien. Wir gucken bei Generation Z unter anderem in Finanzbildung, finanzielle Unabhängigkeit und Finanzmanagement. Da werden wir wahrscheinlich auch Eltern von sehr jungen Kindern mit reinziehen, weil die natürlich für die Finanzbildung und Erziehung auch zuständig sind.
Ja, in einer guten Bildungspartnerschaft.
Richtig. Dann gucken wir uns ganz viele Ernährungsthemen an. New Family Foods zum Beispiel, das ist im 2. Quartal.
Also was sind denn New Family Foods? Ich frage mal Richtung Strategie. Oder hast du Schweißperlen auf der Stirn?
Keine Ahnung.
Die hat Schweißperlen auf der Stirn.
New Family Foods.
Moritz?
Wir fragen vor allem, ich habe tatsächlich, wurde diese Woche überrumpelt mit, mach mal kurz das Konzept, wir haben vielleicht einen Kunden. entsprechend kann ich aber tatsächlich kurz Stellung nehmen. Und zwar gucken wir da, ich habe es Essenskultur der Familie getauft, habe dann aus der kreativen Ecke unseres Teams gleich so einen Blick bekommen, das ist super alt und verstaubt, das sollte irgendwie Family Culture, was auch immer heißen. Aber es geht eigentlich genau darum, wie wird das gestaltet, wie wird die Ernährung gestaltet, welche Awareness hat man auch für was man isst, welche Konstellationen sind denkbar, kochen Kinder mit, essen Familien zusammen. Und New in diesem New Family Foods geht dann eben genau in die Richtung, wie werden diese Probleme denn gelöst? Ist zum Beispiel Convenient Food, Lieferservices ein Thema und welche Rollen spielen dann genau diese Faktoren, die da auf der anderen Seite der Waage zu liegen scheinen mit ausgewogener und gesunder Ernährung? Und das war jetzt nur tatsächlich mal, das waren so die Inseln und die werden dann ausgebreitet, ausgefächert in ganz, ganz viele einzelne Fragen.
Mega spannend auch, gell? Hast jetzt schon Bock, die Ergebnisse zu erfahren?
Ja.
Wird es dann, also
Lernspielzeug mit Lehrkräften, sorry.
Oh, ich ist noch das dritte?
Es gibt ganz, also wir haben 3 bis 4 Studien pro Quartal.
Ja,
und
stimmt,
noch
hast du
mal
gesagt,
kurz
ja?
was zu den Lehrkräften sagen.
Ja, Entschuldigung. Guck
also ich habe tatsächlich
nicht so vorwurfsvoll an, ist schon in Ordnung. Mach, ich
den
hab dich
Research-Plan
unterbrochen,
relativ gut vor Augen. Das war einfach nur bei mir auch ein Anliegen. Da werden wir auch mit den Eltern dann einsteigen in Lernspielzeug. Und bei den Lehrkräften, das ist dann zum Ende des Jahres, gucken wir uns dann Unterrichtsmaterialien nochmal an, weil wir da in der ersten Studie, wo es eigentlich um Kommunikationskanäle ging, schon rausgefunden haben, dass wenn online recherchiert oder kommuniziert wird, dann um Unterrichtsmaterial zu finden, um Unterricht vorzubereiten und dann ganz viele auch bekannte Plattformen genutzt werden. Und da möchten wir einfach nochmal tiefer einsteigen, was da so die Needs und überhaupt so die Erfahrungen der Lehrkräfte sind. Ja.
Okay, mega.
Und
und du merkst einfach, dass es halt aus uns herauskommt, weil die Fragestellungen alle für uns relevant sind und wir uns die Fragen halt alle schon mal gestellt haben und die auch natürlich zu unserem Kundencluster passen, weil wir die halt aus dem Kunden heraus generieren oder mit Kampagne gleich sagen, übrigens, da sekundär ist nicht, machen wir gleich mal primär was dazu und das dann quasi mit anbieten und es für den Kunden jedes Mal so ist, cool.
Sehr, sehr cool.
Ja. Genau.
Wird der wird der irgendwo veröffentlicht oder machen wir daraus, wie kann ein Kunde da auf uns zukommen? Wie
hatte
kann
ich tatsächlich sich da melden? Die Frage, gell?
Ja.
Also ja, bei mir hat sich eine Kundin gemeldet, die gesagt hat, ja, und wie komme ich jetzt an Ergebnisse? Ist genau. Ja geil, eure Insights, aber wie komme ich denn an die Ergebnisse? Ja. So, Moritz, magst du mal Stellung beziehen? Ich kann dann was zum Timing sagen. Ich hatte gerade ein Meeting dazu.
Ich bin gespannt, was du sagst. Alle unsere Insights werden in one way or another auf unserem niegelnagelneuen, noch nicht existierenden, bald existierenden Knowledge Hub gepostet, veräußert. Und da gibt es verschiedene Formen. Deshalb bin ich auch gerade so ein bisschen am Stammeln, weil da nicht alles per se einfach rausgehauen wird, sondern es gibt dann zu diesen Insights natürlich auch ein paar exklusive Inhalte, die man erwerben kann. Andere Dinge werden eher im Stile von Blogposts, kurzen Videos, anderen zielgruppengerechten Formaten gepostet, sodass aber unsere Insights tatsächlich an einem zentralen Ort zu finden sind, in angepassten und angebrachten Formaten. Dann gibt es auch mal, worauf ich jetzt eher stehe, so ein White Paper, was ein bisschen, also eine PDF, so richtig oldschool, aber auch deutlich.
Ja, markieren, genau. Textmarker.
Daran musste ich auch gerade denken, ja. Der Textmarker darf ja nicht fehlen. Aber auch natürlich ein paar andere Formate sind da auch noch mit drin. Key ist, dass man tatsächlich hop-on ist der Point bei diesen Themen. Man weiß dann auch, welche Themen bei uns übers Jahr verteilt anstehen und wo man draufspringen kann. Und dass unsere Insights aus diesen internen Studien zu unseren Zielgruppen, zu allen drei Zielgruppen oder zu allen Zielgruppen, es sind ja dann nicht nur drei, in diesem Knowledge Hub zu finden sein werden. Jetzt darfst du gerne was zum Timing sagen.
Anfang März tatsächlich, Anfang bis Mitte März sogar. Naja, Programmierung hängt ein bisschen hinterher, weil nochmal zwei große Kundenprojekte reingekommen sind und dann stehen wir selber immer so ein bisschen hinten an. Aber da der Content ja schon produziert wird, die Studien schon laufen, die auch schon schön eingepflegt werden im Hintergrund, liegt es wirklich auch nur noch daran.
Super, das heißt, also da kriegt man dann einen Push. März hoch.
Ja, also jeder, der uns folgt, also der kriegt es mit, weil wir werden ab März nur noch den Knowledge Hub kommunizieren und ein paar geile Agency-Vibe-Videos.
Ich kann jetzt schon sagen, dass es dann auch was zu lesen geben wird, weil bis März haben wir schon ganz viele, wir haben jetzt schon einige, aber wir haben wirklich viele Insights vorliegen, die wir dann reinhauen können.
Cool.
Voll gut. Moritz, Gratis-Meinung brauchen wir noch. Hast du da eine für uns? Darfst du auch auf Badisch sagen?
Aber.
Jetzt hat sich so zusammengerissen, den ganzen Podcast.
So lange durchgehalten. Ich würde sagen, dass es eine zielgruppenspezialisierte Agentur braucht, die richtig gut forschen kann.
Ja, das lassen wir so stehen. Fantastisch.
Gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Ratesmeinung. Der etwas andere Agency Insights Podcast.